schön, dass er gerade auch drin vorkam, wer müde ist, ne? Nima, der ist auch von Gott geliebt. Dann sind wir doch schon dabei. Müde sind wahrscheinlich etliche heute Morgen und doch geliebt. Das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so ein Lied singt. Claudia hat das ja auch schon ein bisschen angedeutet. Es singt sich so leicht. Jesus, ich vertraue dir. Ich mache das bei so einem Lied, also ich singe das sehr gerne, dieses Lied, möchte ich sagen, und ich sage das dann auch ganz bewusst als mein Bekenntnis, aber in ganz konkrete Situationen hinein, die ich vor Augen habe, an die ich mich erinnere, für diese Situation. Das kann eine persönliche sein, das kann eine sein von jemand anders, die ich weiß, Jesus, ich vertraue dir. Das ist eine Entscheidung, ich entscheide mich dazu, da mein Vertrauen auf ihn zu setzen. Und das hat damit zu tun, dass ich vielleicht weiß, dass meine Grenzen da schon erreicht sind, vielleicht meine Hilflosigkeit mir sehr bewusst ist, aber auch gleichzeitig das Zeugnis des Heiligen Geistes von dem Jesus, der wirklich Macht hat, Kraft hat, der wirken kann, der wirken will, der da ist, in meinem Herzen lasse. Aus diesem Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns Jesus groß macht und dass er eine seiner Lieblingsbeschäftigungen kann dieses Bekenntnis immer wachsen, wird dieses Bekenntnis immer echt. Meine Predigt hat heute eine Überschrift, eigentlich immer, aber manchmal weiß ich die vor der Predigt noch nicht, weil ich immer die Überschrift als letztes erst bedenke, aber diesmal steht da eine: Geduld, die Marathondisziplin des Glaubens. Das ist das Schöne, dass da gesagt wird im Wort Gottes, dass wir laufen können, ohne matt zu werden und wandeln können, ohne ermüden, dass es also durch sein Wirken eine Wirklichkeit in unserem Leben gibt, dass wir für diese Marathondisziplin in die Lage versetzt werden. Und das würde ich auch immer sagen, das beschreibt ganz konkret auch die Wesensart des Heiligen Geistes. Ruach oder Pneuma, diese beiden Worte aus dem Hebräischen oder Griechischen, bedeuten ja eigentlich bewegte Luft. Da ist eine Bewegung, die kann ganz leise, langsam und ruhig sein oder eben auch ein Sturm. Er bewegt und er bewegt uns von einem Standort woanders hin. Er bewegt uns von Trauer zur Freude. Er bewegt uns von Verzweiflung zur Zuversicht. Er bewegt uns von Streit zur Versöhnung. Er bewegt. Er bewegt uns von unserer Trägheit zu Menschen. Er bewegt uns immer wieder zu Christus hin. Er bewegt. Er hält uns in Bewegung. Und das kann ich auch sagen, das brauche ich jeden Tag. Ich brauche das jeden Tag, rauszukommen aus dem, was manchmal so Wirklichkeit ist. Müdigkeit, Erschöpfung, Schmerz, fertig sein, Angst, daraus bewegt zu werden und wieder in dem zu leben, in dem wir leben können. Wieder für andere auch leben können, dafür wieder Kraft zu haben. Das können wir sagen, also marathonfähig sind wir auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite geht es da auch um ein Lernen. Wir wissen, Geduld ist eine der Früchte des Heiligen Geistes, etwas, das wächst. Und es wächst in den bestimmten Umständen, durch die Verbindung zu Christus, aber in einem bestimmten Rahmen, in einem bestimmten Kontext. Geduld heißt, die Langstrecke laufen lernen und weiterzumachen, wenn es schwierig wird, ohne aufzugeben, ohne bitter zu werden. Geduld bedeutet arbeiten. Auch wenn es kein sichtbares Ergebnis gibt, es bedeutet beten, auch ohne dass eine erkennbare Erhörung geschieht. Es bedeutet auch, das anzunehmen, was das Leben uns gibt, selbst wenn dies Leiden bedeutet, ohne durchzudrehen. Und wenn wir in einer Situation sind, die uns Sorgen macht, oder wenn sich etwas verzögert, oder wenn wir unter Druck stehen, oder die Dinge nicht so laufen, wie wir es wollen, dann wissen wir alle, dass die Versuchung groß ist, mit der Geduld am Ende zu sein. Das ist das, was wir dann manchmal fühlen. Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Oder wir haben sie schon verloren, ohne es bewusst gemerkt zu haben. Der Evangelist Markus, der berichtet von einer Begegnung Jesu mit einem Synagogenvorsteher namens Jairus. Und Markus beschreibt diese Begegnung Jesu im 5. Kapitel in den Versen 21 bis 43. Ich lese jetzt immer in der Predigt Stück für Stück den Text und wir bewegen uns in diesem Text entlang. Da heißt es zuerst: Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgekehrt, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte.
Da kam Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, und warf sich vor Jesus nieder. Ich habe das immer wieder gesagt bei Predigten, lasst euch mal darauf ein, was da jetzt geschieht. Das kann man sich ja vorstellen, wie eine große Menschenmenge aussieht. Wir können uns das vorstellen, wie sie dicht an Jesus ran ist. Sie war ihm nachgekommen, alles Menschen mit Gedanken, mit Erwartung, mit einer Lebensgeschichte. Und aus dieser Menschenmenge tritt jemand heraus, eine ganz konkrete Person. Und die gerät jetzt ins Blickfeld, die handelt. Da wird etwas ausgedrückt. Ein Mann, der hoch angesehen ist, Synagogenvorsteher, der einen besonderen sozialen Status hat, fällt einem galiläischen Zimmermann vor die Füße. Ziemlich ungewöhnlich. Aber wir merken daran, die Not, die er hat, lässt ihn die zu befürchtende Öffentlichkeitswirkung dieses Handelns, sich vor die Füße dieses Jesus zu werfen, ausblenden. Jairus war verzweifelt. Sehr verzweifelt. Was war sein Problem? Markus erzählt weiter, ich lese die Verse 22 bis 24. Jairus flehte Jesus an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird. Jesus ging dann mit Jairus, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Jairus, kleine Tochter, liegt im Sterben. So kurz wird die ganze Dramatik beschrieben. Und ich denke, man braucht nicht mehr sagen, das löst bei uns allen etwas aus. Bei denen, die Kinder haben, die eine kleine Tochter haben, bei denen, die das noch um sich herum haben, das Leben, dass sie das mitkriegen in ihrer Nähe, Menschen, Kinder. Und wenn Jesus nicht schnell kommt und ihr hilft, wird sie sterben. Und wir können ohne Mühe alle die Aufregung verstehen. Die Angst um das Kind, die letzte Hoffnung in diesen Jesus und die Aufregung dadurch verstärkt, dass es vielleicht schon zu spät ist oder zu spät werden könnte. Jesus, Jairus und die Jünger eilten sicher zu dem Haus des Jairus, dicht gefolgt von einer Menschenmenge, die es auch nicht erwarten kann, was jetzt wohl passiert. Weiter geht's dann in dem Bericht, Vers 24 bis 26. Er, Jesus, ging mit Jairus, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge, die ihn bedrängte. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an einer starken Blutung litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war immer schlimmer geworden. Das kommt uns auch bekannt vor. Auch die Dramatik ist bei vielen schon in ihrem Leben gewesen oder nah an sie herangekommen. So geht es manchen Menschen. Bei der Frau hatte nicht nur die Krankheit ihren Schaden angerichtet, sondern auch die Therapien hatten sie zermürbt und sie war dadurch gesundheitlich und finanziell am Ende. Vers 27 bis 30. Diese Frau hatte davon gehört, dass Jesus Kranke heilte. Deshalb drängte sie durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten sein Gewand. Dabei dachte sie, wenn ich wenigstens sein Kleid berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und wirklich, die Blutung hörte auf. Sie merkte sofort, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Aber auch Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Können wir uns auch wieder vorstellen, die Menge kam immer näher heran, sie drängten sich um Jesus. Eine Frau drängt sich durch, arbeitet sich nach vorne, berührt Jesus und wird sofort geheilt. Und wir lesen auch, dass Jesus es spürte, wie eine Kraft von ihm ausgegangen war. Der Markus verwendet hier das erste Mal das griechische Wort Dynamis, von dem unser Wort Dynamit abgeleitet ist. Und übersetzen wir das Wort mit Kraft. Da war Kraft wirksam in dieser Situation. Jesus merkt, wie ihn Kraft verlassen hat. hat. Kraft, die dann in dieser Frau wirksam wurde. Und dann, Jesus bleibt abrupt stehen, sodass der ganze Zug in Stocken gerät, dreht sich um und fragt, wer ihn da berührt hat. Und wegen dieser Situation, die uns ja als Ganzes beschrieben wird, war die erste Frage, die ich hatte, hat er nichts Wichtigeres zu tun? Ich lese uns Vers 30 bis 33. Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mich angefasst? Die Jünger sind mir sehr sympathisch. Sie sagen, die Leute bedrängen dich von allen Seiten und da fragst du, wer dich angefasst hat? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Hat er nichts Besseres zu tun? Die Frau war erschrocken. Ihr war wohl klar geworden, dass er sie ganz konkret im Blick hat, zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was in ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Das Wort alles hat mich erschreckt. Ich habe sofort gedacht, oh, das kann dauern, was die da jetzt alles so zu erzählen hat. Als Jesus diese Person, diese Frau ausfindig macht, die durch das Berühren und Anzapfen seiner Kraft gesund geworden ist, bleibt er stehen und lässt sich von ihr alles sagen. Das heißt, einen umfassenden Bericht geben, was mit ihr los ist oder los war und was dann geschehen ist. Er nimmt sich Zeit, nicht so sehr, denke ich, für die Geschichte, er nimmt sich Zeit für diese Frau mit ihrer Geschichte. Er nimmt sich Zeit für diese Frau mit ihrer Geschichte. Soweit toll, dass er das tut. Und Jairus, der verzweifelte Vater, für den jede Sekunde zählt, der wird die ganze Zeit auf glühenden Kohlen, und das ist so banal, so lapidar, wenn ich sowas sage, auf glühenden Kohlen gestanden haben. Auch die Jünger sind nervös und wollen weiter. Und Jesus, er ist die Ruhe in Person. Er nimmt sich Zeit für die Frau mit der chronischen Krankheit. Und das Mädchen mit seinem lebensbedrohlichen Akutzustand scheint er vergessen zu haben. Jesus bleibt stehen, um mit der Frau zu sprechen, die gerade doch gesund geworden ist. Ihr Problem ist doch gelöst. Man kann das so sagen, und ich will das mal so sagen, was da Jesus macht, das macht doch eigentlich erstmal keinen Sinn. Da ist doch eine Akutsituation. Da ist doch jemand, der keinen Ausweg mehr sieht, dessen Problem nicht gelöst ist, sondern sich mit jedem Augenblick zuspitzt. Das ist doch die Wirklichkeit. Und ihr wisst doch, wie ihr empfindet, ne? Wenn man manchmal in etwas drinsteckt, das ist aktueller geht's nicht, das ist dramatischer geht's nicht, das braucht jetzt Lösung schneller als alles andere. Das ist doch unverantwortlich, was er tut. Unbegreiflich, fahrlässig und gefühllos. Wenn eine Frau mit einem chronischen Leiden, ich darf das mal so sagen, du bist Krankenschwester, kannst mir widersprechen, wenn eine Frau mit einem chronischen Leiden, also eine Krankheit, die sie schon lange hat, die man auch überblicken kann damit ein Stück weit, wie weit sie jetzt wirklich akut gefährdet ist, und ein Kind, das jeden Augenblick sterben kann, in die Notaufnahme eines Krankenhauses käme und der Arzt würde zuerst die Frau behandeln, und das Mädchen sterben lassen. Ich denke, der kommt in den Knast. Akute, erst recht lebensbedrohliche Notfälle gehen vor. Was macht Jesus da? Jairus und auch die Jünger müssen gedacht haben, blickt er nicht mehr durch? Begreift er nicht, worum es geht? Mach doch schnell! Ehe es zu spät ist, das Mädchen braucht deine Hilfe jetzt. Jesus, beeil dich. Aber Jesus lässt sich nicht zur Eile treiben. Und dann passiert, und ich lese den Text weiter, was passieren muss, Vers 35, noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Jairus gelaufen und riefen, deine Tochter ist gestorben. Sie haben das gerufen, ich kann das gar nicht laut aussprechen. Deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen. Brauche ich auch nicht beschreiben, kann ich nur kurz benennen, was für ein Schock für Jairus. Emotionaler Ausnahmezustand. Was hat er da gedacht in dieser Situation der Jairus über Jesus? Was denken wir über Jesus in so mancher schwierigen oder unbegreiflich belastenden Situation? Jesus hört das und sagt zu Jairus, verzweifle nicht, Vers 36, vertraue mir ganz und gar. Ich finde, das macht die Situation nicht besser. Vertraue mir, verzweifle nicht. Ganz paradox. Das klingt wie, es hat keine Eile. Hab Geduld. In so einer finalen Situation. Wir stehen nicht am Anfang eines Problems. Wir stehen schon hinter dem Endpunkt des Problems für den Jairus. Jede Kultur hat ein anderes Zeitgefühl. Das wird ja überdeutlich, wenn man anderen Kulturen begegnet und erst recht, wenn man mit Menschen anderer Kulturen Dinge gemeinsam plant und gemeinsam macht. Ich erzähle jetzt keine Beispiele, obwohl das humorvolle Anekdoten da gibt mit dieser Thematik. Also Zeit und Pünktlichkeit, will ich mal so sagen, sind relativ, sind auch individuell, und Zeit und Pünktlichkeit und das in dem Miteinander dann auch ein Dauerthema. Das kann schon manchmal in mancher Ehe sein. Man braucht nicht unbedingt Kulturen, um da aufeinander zu stoßen mit solchen Themen. Aber egal, aus welcher Kultur wir kommen, egal wie wir mit der Zeit umgehen, Gottes Umgang mit der Zeit wird uns immer wieder durcheinander bringen. Gottes Umgang mit der Zeit wird uns immer wieder durcheinander bringen. Sein Handeln hält sich genauso wenig an unseren Zeitplan, wie sich seine Gnade an unsere moralischen Maßstäbe hält. Wenn Jesus Jairus anschaut und sagt, vertrau mir und hab Geduld, ich denke, da sieht er uns alle in unseren Umständen und sagt uns, wisst ihr noch, was ich euch gesagt habe, als ich den Sturm stillte? Wir haben doch Erfahrungen. Wir sind doch schon herausgefordert worden. Wir sind doch schon in diese Geduld hineingenommen worden, dass da was wachsen muss, in diese Herausforderung zum Vertrauen. Sie ja auch, die Jünger. Aber was hat er ihnen damals auch gleich deutlich gemacht mit dem Sturm? Eben, dass seine Gnade und Liebe Stürme nicht ausschließt. Seine Gnade und Liebe schließt Stürme nicht aus. Sie waren auf dem Weg mit dem Jesus, der sie liebte und angenommen hat. Und Sturm. Und jetzt möchte ich euch zeigen, so will ich das mal sagen, dass das Jesus so sagt, dass meine Gnade und Liebe sich auch mit unzumutbaren Verzögerungen verträgt. Das kriegen wir ja ganz schlecht auf den Appel. Dass sich seine Gnade und Liebe mit unzumutbaren Verzögerungen verträgt. Jesus sagt nicht, ich lasse mich nicht hetzen. Er sagt vielleicht, ich lasse mich nicht hetzen, weil ich euch liebe. Ich weiß genau, was ich tue. Und wenn ihr versucht, mir euer Verständnis von dem, was der rechte Zeitpunkt ist, überzustülpen, wird es euch schwerfallen, euch von mir geliebt zu fühlen. Den Satz möchte ich wiederholen. Jesus sagt, ich weiß genau, was ich tue. Und wenn ihr versucht, mir euer Verständnis von dem, was der rechte Zeitpunkt ist, überzustülpen, wird es euch schwerfallen, euch von mir geliebt zu fühlen, euch als geliebt zu begreifen. Jesus lässt sich nicht zur Eile treiben und als Resultat fühlen wir uns oft wie Jairus, mehr als ungeduldig, verzweifelt, im Stich gelassen, unzumutbar, wenn Jesus bei mir mit seiner Hilfe zu zögern scheint. Doch gerade so, und das erzählt uns dieses Wort Gottes, doch gerade so bekommen sowohl Jairus als auch die Frau viel mehr als das, worum sie gebeten hatten. Gerade so. Auf diesem Weg. Es ist eine Tatsache, wenn wir Jesus um Hilfe bitten, dann werden wir ihm mehr geben und viel mehr bekommen, als wir gedacht hatten. Und viele Sachen werden nicht so laufen, wie wir es uns gedacht hatten. Nehmen wir den Jairus. Er ging zu Jesus, damit der seine sterbenskranke Tochter heilte. Und jetzt formuliere ich das nur anders, was da passiert. Aber er bekam viel mehr durch Jesus. Er bekam nicht Heilung, sondern Auferstehung. Ich möchte nicht der sein, an dem Jesus das dokumentiert. Das sage ich dabei. Das sage ich immer wieder so in dieser Situation. Aber das ist auch die Perspektive dieses Textes. Er bekam viel mehr. Er bekam nicht Heilung, sondern Auferstehung. Auferstehung. Einen ganz anderen Blick für die Wirklichkeit Jesu. Einen ganz anderen Blick für die Autorität Jesu. Eine ganz andere Dimension von Handeln Gottes bekam er zu sehen. Was für ein Anschauungsunterricht über Jesu Herrsein, über Jesu Autorität. Was für ein Anschauungsunterricht. Kann man doch sagen, ne? Er bekam viel mehr, als er erbeten hatte. Es wurde aber auch viel mehr von ihm gefordert, als er sich das je vorgestellt hat. Ich bete immer ganz heimlich, Herr Jesus, erspar mir manchen Glaubensschritt. Klammer zu. So. Ich bin schon gewachsen genug für den Himmel. Das muss ich nicht auch noch lernen. Aber so dürfen wir den Text verstehen. Das ist das, was uns da erzählt wird. Er bekam viel mehr. Das Drama spitzt sich zu. Das Mädchen ist tot, Vers 37 bis 40. Aber Jesus sieht den Vater an und sagt, ich komme trotzdem mit, und sie gehen. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie im Haus des Jairus ankamen, sah Jesus die vielen Menschen und hörte ihr Weinen und Jammern. Und wieder eine Situation, wie Jesus mir ein bisschen fremd ist. Warum macht ihr solchen Lärm? Fragt er. Warum weint ihr? Fragt er. Und dann sagt er, das Kind ist nicht tot. Es schläft. Und dann kommt wieder was ganz Natürliches. Die waren gerade noch am Weinen. Da lachten sie ihn aus. Jetzt ist er durchgedreht. Als sie das Haus erreichten, trauerten dort schon viele um das verstorbene Mädchen. Ganz klar. Und auch klar, dass sie Jesus nicht ernst nehmen, als er sagt, das Mädchen schläft nur. Sie wissen doch wohl, wie ein Toter aussieht und was das ist, wenn jemand tot ist. Auch sie wussten schon genügend Parameter, um das festzustellen. Keine Atmung mehr, kein Puls mehr. Sicher vielleicht nicht ganz medizinisch korrekt, alles schon auf die Sekunde, auf den Punkt, aber sie wussten, sie ist tot. Aber die Geschichte geht weiter. Verse 40 bis 42. Jesus schickt sie alle weg, nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit zum Bett des Mädchens. Und dann fasst er die Tochter und stellt euch das auch ganz praktisch vor, was da passiert. Dann fasst er die Tochter des Jairus an die Hand und sagt, Talita Kumi. Das heißt, übersetzt, so sagt der Text jetzt, Mädchen, steh auf. Da stand das 12-jährige Mädchen auf und ging im Zimmer umher. Ihre Eltern waren fassungslos, sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Ich will mal sagen, völlige Fassungslosigkeit. Jairus hatte Jesus um Heilung gebeten, nicht um eine Auferweckung von den Toten. Wenn wir bei Jesus um Hilfe bitten, gibt er uns viel mehr, als wir gedacht haben. Aber wir werden ihm am Ende, das sage ich dabei, auch viel mehr gegeben haben, als wir vorgehabt hatten. Ich meine das in Bezug auf die Art und Weise unserer Beziehung zu ihm. Als Jairus zu Jesus ging, dachte er, dass er halb so viel Glauben an Jesus bräuchte, als das Mädchen ja noch nicht tot war, damit Jesus sie heilt, wenn er dann kommt. Doch Jesus verlangt viel mehr von ihm. Als seine Tochter nach dem scheinbaren Fehler Jesu tot war, sah Jesus ihn fest in die Augen und sagte, vertraue mir. Das war doch ein herausfordernder Glaubenstest, mit dem Jairus im Traum nicht gerechnet hätte. Aber gucken wir uns das an, was Jesus mit dem Mädchen macht in dieser Situation. Es ist doch merkwürdig, dass Jesus sagt, dass das Mädchen nur schläft. Er wusste doch, dass es tot war. Warum spricht er dann von Schlafen? Die Antwort finden wir bei dem, was Jesus sagt und tut. Er setzt sich neben das Mädchen, nimmt dessen Hand und sagt zwei Worte. Das erste ist Talita, das bedeutet sachlich übersetzt kleines Mädchen. Aber eigentlich ist es auch bekannt in der Kultur, in der aramäischen Kultur als Kosewort, das Väter und Mütter gern gegenüber ihren kleinen Töchtern verwenden. Man kann es auch mit Schätzchen übersetzen. Das zweite, was Jesus sagt, ist Kum oder Kumi, was einfach bedeutet steh auf. Und nicht steh auf von den Toten, sondern einfach nur steh auf. Ich will das mal so beschreiben. Jesus macht das so in dieser Situation, wie es Eltern machen, die einen freien Tag haben, wenn sie ihr geliebtes Töchterchen morgens wecken. Er setzt sich an das Bett, er nimmt die Hand und sagt, mein Schätzchen, es ist Zeit aufzustehen. Und das Mädchen steht auf. Man kann jetzt sagen, das klingt unheimlich lässig. Man merkt die Sonne draußen, schöner Tag, ne? Das Bett wird zurückgeschlagen. Ganz lässig. Aber es ist was anderes. Es ist seine Souveränität, die da zum Ausdruck kommt. Es ist seine Souveränität. Es ist seine Autorität. Es ist seine Macht, die er da einsetzt. Er braucht keine riesenstarken Worte. Er braucht nicht irgendwelchen Dingen gebieten an dieser Stelle. Was er sagt, das geschieht. Jesus steht dem Tod gegenüber. Das ist die Situation. Dem unerbittlichsten und unbesiegbaren Feind der Menschheit. Und so gewaltig ist die souveräne Autorität Jesu, dass er das Mädchen nur sanft an die Hand zu nehmen braucht und es aus dem Tod heraushebt und bittet, Schätzchen, steh auf. Ganz ohne Nervosität, ganz ohne Primamborium, ganz ruhig, souverän. Das ist seine Autorität. Mit dem, was Jesus hier tut, sagt er, wenn ich dich an der Hand halte, dich, dann ist selber der Tod nur ein Schlaf. Jesu Hand macht keine Fehler. Er lässt uns nicht los. Er bringt uns durch die dunkelste Nacht an seiner Hand hindurch. Der Herr des Universums nimmt uns an die Hand und sagt, Schätzchen, es ist Zeit zum Aufstehen. Es ist absolut souverän. Das ist seine Dimension von Autorität. Oder nehmen wir die Frau mit den Blutungen. Sie kam zu Jesus, um geheilt zu werden. Aber ich denke, sie wollte eben nur berührt werden und dann schnell wieder das Weite suchen. Und das hat ja einen Grund. warum sie so handelt. Sie wollte erleben, dass es besser wird und dann wieder untertauchen. Doch da macht Jesus nicht mit. Und ich sage das jetzt mal drastisch, er zwingt diese Frau, sich zu outen. Er poolt die da mitten in dieser großen Menge raus. Hey du, gerade ist Kraft von mir ausgegangen, komm mal her. Und das ist nicht einfach für diese Frau. Nicht, weil sie so wie meine war, so ein bisschen schüchtern und nee, möglichst nicht auf die Bühne, ich bleib gerne im Hintergrund. Das war noch anders. Ein Albtraum für die Frau war das. Die Blutung machten sie rituell unrein. Und weil sie das schon so lange hatte, wussten das viele. Sie hat immer irgendwo den Kopf eingezogen, möglichst Kopftuch fast im Gesicht, das keiner erkennt. Sie galt vielleicht möglicherweise sogar als verflucht, weil kein Arzt ihr bisher helfen konnte, weil sie schon so lange krank war. So wurde schnell über chronisch Kranke gedacht und auch mit denen umgegangen. Da muss doch was nicht stimmen. Da ist ein Fluch. Da ist Gott nicht mehr im Leben. Wir können Menschen unheimlich isolieren durch unsere unterstellenden Schlussfolgerungen, die wir haben über sie. Und dann noch der Tabubruch, ne? Sie als Unreine hat einen Rabbi in aller Öffentlichkeit berührt. Und auch wenn es nur die Kleidung war. Und warum wollte Jesus, dass die Frau mit dieser Geschichte sich outet? Weil sie diese Geschichte hat. Weil sie das brauchte. Da waren auch Wunden im Inneren bei dieser Frau, die geheilt werden mussten. Und da wusste Jesus, die wären nur geheilt, wenn ich mich öffentlich zu dieser Frau bekenne. Und wenn ich ihr sage, wer sie ist. Und was sie sein darf. Da muss also mehr passieren, als jetzt körperlich geheilt zu sein und dann vielleicht langsam sich rauszuarbeiten aus diesem Sumpf der Ablehnung, der Ausgrenzung. Immer als dann geschädigter, misstrauischer Mensch. Und wie heilt Jesus sie? Wir lesen das in Vers 34. Hin in Frieden. Shalom. Die gehören die Wohltaten Gottes, heißt das. Und sei geheilt von deiner Plage. Beides. Heil und Heilung. Jesus heilt durch seine Zuwendung, durch seinen Zuspruch, dass er mit ihr sprach, dass er sie als Mensch wahrnahm und damit annahm. Und ihr Heil und Heilung und Frieden zusprach. Und vielleicht war es auch ein bisschen eine Korrektur für dieses abergläubige Verständnis von der Macht Jesu und wie man sie erfährt. Sie dachte, dass es die Berührung an sich war, die heilend wirkte. Sie war dabei ja nicht wirklich Jesus schon begegnet. Es war noch keine Begegnung. Wenn ich jemanden in der Großmasse, der da mittendrin steht, so hintenrum angefasst habe, sind wir Fremde, bleiben Fremde, auch wenn da was passiert ist. Das will Jesus nicht. Er will Begegnung. Sie war nicht wirklich Jesus begegnet. Jesus will mehr, nicht nur anonyme Berührung mit seiner Kraft. Er will Beziehung. Er will Vertrauen in seine Person. Nicht aufgrund von irgendwelchen Aussagen, sondern aus der persönlichen Begegnung, aus der Beziehung. Und ich denke, es ist ein Riesenunterschied auch zwischen einem Menschen, der eine Heilung erlebt, und sowas macht Jesus auch an Menschen, die dann nicht mit ihm unterwegs sind. Er heilt ja auch solche Menschen. Und der dann aber nur sagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem und einem Menschen, der Jesus begegnet ist und sagt, Jesus Christus hat mich geheilt. Er ist mein Retter und mein Herr geworden. Das will Jesus, dass wir Anteil haben an dem ganzen Heil. Das will Jesus. Darum holt er uns raus, egal, ob uns das jetzt irgendwie out ist, aus dieser großen anonymen Masse. Darum kriegen manchmal die Menschen das dann auch äußerlich mit, was wir noch für Probleme haben aus unserer Geschichte, was wir so mitbringen. Jesus ruft uns raus. Er will eine richtige Begegnung. Er will eine Beziehung. Und vor allem merken wir, er will die Frau wirklich heilen und ihr Heil schenken. Wer zu Jesus kommt, will ich auch wieder sagen, jetzt bei dieser Frau, von dem wird viel mehr gefordert, als wir ihm ursprünglich geben wollten. Das wollte die Frau eigentlich nicht geben. Sie wollte eigentlich nicht ihre ganze Geschichte mitbringen. Aber es war heilsnotwendig für sie. Wer zu Jesus kommt, von dem wird viel mehr gefordert, als wir ihm ursprünglich geben wollten. Und er wird uns unendlich viel mehr geben, als wir zu bitten und zu denken gewagt hatten oder überhaupt fähig waren. Das erzählen beide Geschichten. Du verstehst nicht, warum Gott nicht handelt? Ich verstehe es auch nicht an manchen Stellen. Erlebst du es gerade, dass Gott sich verspätet oder scheinbar nichts tut? Bist du drauf und dran aufzugeben? Bist du voller verzweifelter Ungeduld? Versuchst du gerade irgendwie Jesus zur Eile anzutreiben? Mach doch endlich! Es ist so, dass wir die wichtigsten Puzzlesteine des Handelns Gottes oft nicht sehen. Wenn, dann manchmal erst hinterher. Und die Lösung, die uns aber die Geschichte auch erzählt, und ihr habt jetzt gesehen, wie Jesus da wirkt, wie persönlich, wie er in seiner Autorität handelt, wie er souverän ist und es auch bleibt, auch in der Beziehung zu uns. Die Lösung, die uns Gottes Wort und Gottes Geist nennt, die hat auch der Jairus gesagt bekommen und ist damit nicht gescheitert. Jesus hat gesagt, vertraue. Und wir können das sagen, vertraue auf Jesus. Lass dich an die Hand nehmen von Jesus. Lass ihn gewähren. Er liebt uns ganz und gar. Er weiß, was er tut. Und wir können das sagen, auch von dieser Geschichte her, wir haben Anteil an seiner Auferstehung. Das wird uns gesagt, damit wir die Dimension seiner Möglichkeiten begreifen, die unseren Problemen gegenübersteht. Wir haben Anteil an seiner Auferstehung und in der Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde, wirkt Gottes Geist jetzt bei uns. In der Schule, in der Marathondisziplin des Glaubens, in der Schule der Geduld. Amen.